This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Bevor ihr in die Tasten haut, ich bin heute wieder ohne Streichholz unterwegs. Und ich weiß, es gab schon die ein oder andere Situation, in der die Kerze hier nicht gebrannt hat. Aber erstens merkt ihr, wie viele Streichholzdosen wir gemeinsam leer machen, wie oft wir hier schon zusammen gesessen haben und wie lange wir schon einander begleiten. Ist das nicht ein total schöner Gedanke? Und zweitens wünsche ich euch natürlich, auch ohne das kleine Licht zu entfachen, unfassbar viel Glück und Freude und ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Außerdem gehe ich heute neue Streichhölzer kaufen. Versprochen. Ihr Lieben, ich möchte jetzt aber sofort mit euch in den heutigen Fall reinstarten. Dieser Fall ist auf TikTok komplett viral gegangen. Ich habe so viele Menschen darüber diskutieren gehört und so viele Kommentare dazu gelesen und mich interessiert eure Meinung wahnsinnig. Es ist ein sehr schrecklicher Fall, ein Fall, den man kaum nachvollziehen kann. Und trotzdem wünsche ich mir, dass wir hier respektvoll miteinander umgehen und ich freue mich auf eure Meinungen. Falls ihr mich bei den Podcast-Folgen nur hören und nicht mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne bei Spotify vorbeischauen. Und falls ihr mich doch etwas mehr sehen möchtet, dann schaut doch gerne mal bei Insta vorbei. Ich habe euch beides in der Infobox verlinkt. Eine Schwangerschaft. Das kann die schönste Nachricht der Welt sein. Der Moment, wenn ein Schwangerschaftstest positiv wird, vielleicht schon nach langem Warten, das kann für viele angehende Mütter und Väter die beste Nachricht überhaupt sein. Das größte Glück. Doch eine Schwangerschaft bedeutet nicht für jeden die absolute Ekstase und Glücksgefühle. Für manche Menschen ist eine Schwangerschaft eine schlechte Nachricht. Häufig zum Beispiel für junge Frauen, die noch zur Schule gehen, die nicht geplant haben, schwanger zu werden und die Angst haben, dass ein Kind die restliche Lebensplanung stark einschränken könnte. Ein Baby, das braucht viel Aufmerksamkeit, viel Fürsorge und finanzielle Sicherheit spielt auch eine Rolle. Kann man sich ein Kind leisten? Kann man sich Windeln leisten und essen? Hat man die Zeit, einem anderen Menschen so viel Aufmerksamkeit zu schenken, wie er verdient? In dem Fall, den ich heute mit euch bespreche, streitet ein junges Mädchen ab, schwanger zu sein. Um ihre Lüge weiterführen zu können, trifft sie viele Fehlentscheidungen. Es sind Fehler, die einem anderen Menschen das Leben kosten werden. Am 27. Januar 2023 gegen 12 Uhr mittags betritt Alexei mit ihrer Mutter das Artesia General Hospital im Bundesstaat New Mexico. Die 19-Jährige hat starke Rückenschmerzen. Als sie untersucht wird, fragt das Krankenhauspersonal sofort, ob die junge Frau denn schwanger sei. Alexei sagt, dass sie das auf keinen Fall ist. Doch die Ärzte machen verschiedene Tests und schnell stellen sie fest, was der Grund für die Schmerzen ist. Alexei ist tatsächlich schwanger. Die 19-Jährige akzeptiert diese Feststellung nicht. Sie bestreitet, schwanger zu sein oder jemals mit irgendwem überhaupt erst Sex gehabt zu haben. Alexei beteuert, dass sie Jungfrau ist. Die Ärzte kommen gar nicht an die Jugendliche ran. Sie lässt absolut nicht mit sich reden. Die Schmerzen werden nicht besser. Stunden nach dem Betreten des Krankenhauses rennt Alexei dann auf die Toilette. Es ist eine der Toiletten im Krankenhaus und sie sperrt sich dort ein. Aufnahmen zeigen, wie sie sich richtig beeilt und den Flur entlang sprintet. Dabei scheint sie ihren Po von hinten mit einer Hand festzuhalten. Ihre Mutter und Angestellte im Krankenhaus klopfen immer wieder an die Tür und fragen, ob sie ihr irgendwie helfen können. Alexei versichert aber, dass alles okay ist und weist jede Hilfe ab. Sie möchte sich nicht helfen lassen, von niemandem, und sie lässt auch keinen in die Toilette herein. Alexeis Erklärung ist, dass sie Probleme hat, auf die Toilette zu gehen und deshalb mehr Zeit für sich braucht. So verbringt sie in dieser Nacht zwischen 1.38 Uhr bis etwa 1.56 Uhr alleine Zeit in dem abgesperrten Raum. 18 Minuten lang ist die 19-Jährige dort drin. Danach geht sie wieder zurück in ihr Zimmer. Sie wird von zwei Personen des Pflegepersonals empfangen und die erkunden sich, ob denn alles okay ist. Alexi versichert, dass sie keine medizinische Hilfe braucht. Sie verliert kein Wort darüber, was auf dieser Toilette passiert ist. Als eine Krankenschwester das Badezimmer kurz darauf betritt, erschrickt sie. In der Toilette befindet sich überall Blut. Alexi wird daraufhin in ihrem Krankenhauszimmer überwacht. Zuerst denkt das Krankenhauspersonal nämlich, dass sie sich vielleicht etwas selbst angetan hat oder sich noch etwas antun könnte. Vielleicht ist sie durch ihre Schwangerschaft, die sie ja nicht einsehen, nicht glauben möchte, in einer schlechten psychischen Verfassung. Ein Arzt wird hinzugezogen und der versucht ganz einfühlsam mit Alexi über Selbstverletzung in so einem Fall zu sprechen. Während sich das Personal, der Arzt und Alexis Mutter also um die 19-Jährige kümmern, macht sich eine Reinigungskraft auf den Weg zum Badezimmer. Sie möchte hier sauber machen. Sie öffnet die Tür und bleibt schockiert stehen. Überall an den Wänden, am Waschbecken, wirklich überall im Badezimmer befindet sich Blut. Blutspritzer im ganzen Zimmer. Also wird als erstes das ganze Blut aufgewischt und die Oberflächen gereinigt. Dann möchte die Putzkraft den Mülleimer leeren. Als sie den Müllbeutel heraushebt, ist der aber richtig schwer. Sie wundert sich und schaut genauer in den Behälter hinein. Wieder verharrt sie in totalem Schock. Sie findet ein Baby, ein kleines Neugeborenes. Das wurde in einen zweiten Müllbeutel gesteckt und dann auf den Boden des Mülleimers gepackt. Auf die Mülltüte mit dem Kind wurden dann lauter Papiertücher gelegt, um es zu verdecken. Das Kind gibt keine Lebenszeichen von sich. Die Reinigungskraft ist schockiert. Sie schafft es aber gerade noch, den anderen Mitarbeitern Bescheid zu geben und die Polizei wird verständigt. Die Frau, die das Badezimmer gesäubert hat, muss erstmal behandelt und beruhigt werden. Dieses Erlebnis hat sie stark traumatisiert. Natürlich hat sie durch ihre Arbeit im Krankenhaus schon viel gesehen und sie hat ja auch sofort angefangen, das Blut aufzuwischen, als wäre es das Normalste der Welt. Das gehört zu ihrer alltäglichen Arbeit. Doch der Anblick eines toten Kindes in einem Mülleimer, das war zu viel für sie. Und damit kann man ja auch nicht rechnen und ich habe keine Worte dafür, wie schrecklich das gewesen sein muss. Die Reinigungskraft des Krankenhauses sagt später bei der Polizei aus, er hatte Haare und war irgendwie lila. Er hatte keine blauen Flecken oder sowas. Er hatte eine violette, rosafarbene Hautfarbe. Die Ärzte haben sofort einen Verdacht. Alexi. Ihr Schwangerschaftstest war ja zum einen positiv und zum anderen war sie es, die zuletzt mehrere Minuten lang auf dieser Toilette war. Das Krankenhauspersonal wartet aber, bis die Polizei eintrifft, um die junge Frau dann zu konfrontieren. Wenig später betritt eine Ärztin dann in Begleitung der Polizei das Krankenhauszimmer. Ganz ruhig erklären sie Alexi, dass sie sich einmal unterhalten müssen. Die Ärztin geht auf die andere Seite des Zimmers und stellt sich direkt neben Alexi. Dann sagt sie, dass sie ein totes Baby im Badezimmer gefunden haben. Alexi entschuldigt sich sofort. Verzweifelt fängt sie an zu sprechen. Sie verhaspelt sich. Sie sagt, dass sie nicht wusste, was sie tun sollte. Und dann fängt sie an zu weinen. Ihre Mutter ist fassungslos. Sie hat ihre Tochter in den vergangenen Stunden immer wieder aufgefordert, ihr die Wahrheit zu sagen. Von einem anderen Arzt erfährt Alexis Mutter wenig später, dass das Baby ausgewachsen ist. Sie kann es scheinbar nicht glauben, dass ihre Tochter ganze 9 Monate lang schwanger war. Das Neugeborene wird zur Obduktion gebracht, damit die Todesursache festgestellt werden kann. Alexi behauptet, dass das Kind nach der Geburt nicht mehr geatmet hat. Insgesamt zeigt das Mädchen aber sehr wenig emotionale Reaktion. Ihr Kind, das ein Junge war, bezeichnet sie lediglich als S. Sie hat also keine wirkliche Bindung zu diesem Baby, zu diesem kleinen Menschen und zu einer Geburt und Wehen, die Schmerzen, die damit einhergehen. Das ist alles sehr, sehr auffühlend. Vielen Mitarbeitern des Krankenhauses kommt es seltsam vor, dass es so überhaupt keine Gefühlsregung der jungen Mutter gibt. Das Weinen, als ihr gesagt wird, dass ein Baby gefunden wurde, interpretieren sie als nicht echt. Man vermutet, dass Alexis vielleicht nur geweint hat, weil sie erwischt wurde und nicht, weil ihr Baby tot ist. Krankenschwester Lori erzählt, mir ist aufgefallen, dass die Nabelschnur aussah, als hätte sie ein Tier zerrissen. Sie fiel mir ins Auge und ich dachte, Gott, diese Tussi hat das Ding wirklich zerrissen. Denn die Nabelschnur ist schwer zu durchtrennen. Alexis wird dann erstmal medizinisch versorgt. Sie hat ja schließlich gerade eine Geburt hinter sich. Im Foyer des Krankenhauses spricht ein Polizist währenddessen mit ihrer Mutter. Auch Alexis Freund Devin, mit dem sie seit 2 Jahren zusammen ist, und seine Mutter sind nun im Krankenhaus. Ein Beamter unterhält sich dann kurz mit ihnen und berichtet von dem Fund der Babyleiche. Das Gespräch wird durch eine Kamera, die der Polizist trägt, aufgenommen. Irgendwie kommt es einem so vor, als wären alle Beteiligten nicht wirklich besorgt oder betroffen. Als der Beamte fragt, ob er der Vater des Babys sein könnte, lachen Alexis Mutter und die Mutter ihres Freundes. Bis vor wenigen Stunden lebten die beiden anscheinend in dem Glauben, dass ihre Kinder Jungfrauen sind und sie machen sich über die Frage geradezu lustig. Es ist so bizarr, aber irgendwie scheint kaum einer diese Situation wirklich ernst zu nehmen. Schließlich ist ihr Enkelkind gerade auf einer Krankenhaustoilette ums Leben gekommen. Aber als Alexis Mutter als Großmutter angesprochen wird, verbessert sie den Polizisten sofort und sagt, dass sie die Mutter ist, nicht die Großmutter. Das Gespräch gibt einem einfach das Gefühl, als würde sich wirklich niemand für das Baby interessieren. Natürlich ist es eine absolute Ausnahmesituation und wir haben schon oft darüber geredet, dass man selber nicht weiß, wie man sich verhalten würde. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn ich manchmal mit Situationen nicht klarkomme, wenn mein Kopf diese Trauer nicht gut verpacken kann, dann fange ich an zu lachen. Das hatte ich früher immer ganz doll, wenn meine kleine Schwester sich wehgetan hat. Wir alle kennen das mit Kindern. Die bewegen sich manchmal so plötzlich und so schnell und tun sich bei jeder dritten Bewegung auch noch richtig weh, weil sie dann wieder hinfallen oder sich stoßen. Und das tat mir immer so leid, dass ich kichern musste. Und das war gar nicht böse gemeint, sondern ich wusste, ich wollte sie direkt aufheitern, ablenken und konnte nicht besser reagieren. Aber jeder weiß da so ein bisschen die Verantwortung von sich. Die Reaktionen scheinen so seltsam, so gefühlskalt. Es gibt starke Diskussionen über die Reaktion von Alexis Mutter. Viele ihrer Reaktionen wirken aufgesetzt und unecht. Zum einen sagt sie, dass sie ihre Tochter dazu aufgefordert hatte, die Wahrheit zu sagen.
Alexi, I told you about this. I just asked you, baby, to tell me the truth.
Wieso muss sie das aber überhaupt tun? Schließlich denkt sie doch eigentlich, dass ihre Tochter lediglich starke Rückenschmerzen hat. Sie behauptet ja selbst, sie hätte von der Schwangerschaft gar nichts gewusst. Aber warum fragt sie ihre Tochter dann immer wieder nach der Wahrheit? Zum anderen stellt sich natürlich die Frage, wie konnte sie nichts davon mitbekommen, dass ihre Tochter seit 9 Monaten schwanger ist. Es gibt Fotos, die Alexi 3 Wochen vor der Geburt beim Cheerleading-Training zeigen. 3 Wochen vorher. Darauf sieht man die 19-Jährige in ihrem knappen und körperbetonten Outfit. Ihr Babybauch zeigt sich natürlich ganz deutlich unter dem Oberteil. Alexi sagt, sie dachte, dass sie zugenommen hat, weil sie die Pille nimmt und mit ihrem Freund fast jeden Tag bei Mc's vorbeifährt. Aber wenn man sich nun das Foto anschaut, dann sieht man, dass das die Figur einer Hochschwangeren ist. In dem Bauch sind keine Burger, da drin ist ein Baby. Es ist so schwer vorstellbar, dass ihre Mutter wirklich von nichts wusste, dass sie es nicht mal geahnt hat. Viele sagen, dass Alexis Mutter sehr kontrollierend ist und ihre Tochter zu viel Angst hatte, ihr von der Schwangerschaft zu erzählen. Sie versucht ja auch weiterhin zu verheimlichen, dass sie bereits Sex hatte. Und das, obwohl der Schwangerschaftstest bereits etwas anderes bewiesen hat. Als ihre Mutter wusste, dass ihre Tochter schwanger ist, warum hat sie ihr da nicht geholfen? Warum hat sie das Thema nicht angesprochen oder vorgeschlagen, dass man gemeinsam zum Arzt gehen könnte? Es scheint eher so, als hätte sie es absichtlich ignoriert, als hätte sie es unter den Teppich kehren wollen. Klassenkameraden von Alexi behaupten, dass die 19-Jährige von der Schwangerschaft sehr wohl gewusst hat. Sie soll sich sogar einen Namen für den Jungen überlegt haben. Es heißt, sie wollte ihn Alex nennen. Der Fall von Alexi scheint unfassbar und wirft so viele Fragen auf. Warum musste das Kind sterben? Alexi war ja bereits in einem Krankenhaus. Dort hätte man ihr bestmöglich geholfen. Hat wirklich niemand etwas von der Schwangerschaft gewusst? Wusste selbst Alexi wirklich nichts davon? Es kann tatsächlich passieren, dass Frauen nicht merken, dass sie schwanger sind. Eine Freundin von mir ist tatsächlich plötzlich zur Welt gekommen. Und ihre Mutter dachte, dass die Periode wegen Krankheit oder anderen Umständen ausgefallen ist und zack, auf einmal war meine Freundin da. So etwas kann tatsächlich passieren. Es ist nicht unmöglich. Aber die Bilder von Alexi, 3 Wochen vor der Geburt ihres Sohnes, die sprechen eine andere Sprache. Eine sehr eindeutige. Für mich kommt das alles so rüber, als wäre die Schwangerschaft von allen Beteiligten aktiv verdrängt worden. Die Mütter wollten nicht wahrhaben, dass ihre Kinder sexuell aktiv sind und die Kinder wollten nicht wahrhaben, dass sie einen Menschen gemacht haben und dass sie nun überlegen müssen, was passiert. Der Fall von Alexi ist aber nicht der einzige, in dem eine junge Frau eine Schwangerschaft verheimlicht. Brooke Skylar Richardson ist 18, als sie heimlich im Badezimmer ihrer Eltern eine kleine Tochter zur Welt bringt. 2017 lebt Skylar mit ihren Eltern in einer Kleinstadt in Ohio. Sie ist Cheerleaderin und scheint mit ihrer kleinen, feinen Figur die perfekte Person zu sein, um von ihren Cheerleader-Kollegen in die Lüfte geworfen zu werden. Nach außen hin scheint alles super zu sein. Doch die junge Frau kämpft seit Jahren mit einer Essstörung. So richtig fängt das alles damals an, als Skylar 12 ist. Sie möchte teilweise keinen Kaugummi essen, weil sie Angst vor möglichen Kalorien hat. Jahrelang kämpft das Mädchen mit ihrem Essverhalten. Es sind viele Höhen und noch mehr Tiefen. Im Januar 2017 kommt sie dann mit ihrem Freund Brandon zusammen. Sie nimmt ein bisschen an Gewicht zu und es scheint ihr langsam besser zu gehen. Da sie jetzt in einer festen Beziehung ist, nimmt ihre Mutter sie im April mit zu ihrer Gynäkologin. Dort soll ihr dann die Pille verschrieben werden. Als Skylar aus dem Behandlungsraum rauskommt, sieht ihre Mutter sofort, dass sie geweint hat. Skylar sagt aber, dass ihr erster Besuch bei einer Frauenärztin einfach ein bisschen nervenaufreibend war und sie mitgenommen hat. An der Stelle euer Reminder, es ist mal wieder Zeit, einen Termin bei eurem Gynäkologen oder eurer Gynäkologin zu machen. Und wenn ihr da noch nie wart, dann habt keine Angst. Das gehört dazu, das ist wichtig für euch. Und kleiner Reminder am Rande. Was Skylar ihrer Mutter nach diesem Besuch aber verheimlicht. Die Ärztin hat der 18-Jährigen gesagt, dass sie im 8. Monat schwanger ist. Nur ein paar Tage später geht Skylar auf ihren Abschlussball. Es gibt ein Foto von ihr in ihrem Kleid im Februar und im Mai kurz vor dem Ball. Anders als bei Alexi sieht man bei Skylar wirklich kaum eine Veränderung. Das Kleid passt ihr immer noch super. Ihre Eltern denken eben, dass sie einfach endlich ein bisschen zunimmt und gesünder wird. 2 Tage nach dem Abschlussball bringt Skylar dann ihre Tochter mitten in der Nacht auf der Toilette zur Welt. Sie ist völlig überfordert. Sie hat keine Ahnung, was sie jetzt tun soll. Für die Schülerin steht auf jeden Fall eine Sache fest. Sie möchte dieses Baby wirklich nicht haben. Also schleicht sie mit dem Kind in den Arm, die Treppe hinunter und raus aus dem Haus. Im Garten ihres Elternhauses gräbt sie dann ein flaches Grab und begräbt das Neugeborene. Wochen später wird Skylar von der Polizei verhört. Skylar hatte der Frauenärztin von der Geburt erzählt. Bei ihrem Verhör betont sie aber, dass ihr Baby bereits tot gewesen sei. Als Skylars Eltern von der Schwangerschaft erfahren, sind sie schockiert. Sie hatten anscheinend überhaupt keine Ahnung, was im Leben ihrer Tochter gerade vor sich geht. Skylar entschuldigt sich immer wieder und ihre Eltern sagen einfach nur, du hättest es uns doch erzählen können. Der Vater des Babys war ein Junge, den sie datete, bevor sie mit ihrem Freund Brandon zusammengekommen ist. Das Kind wird obduziert und es gibt Hinweise darauf, dass die Knochen des Babys angebrannt wurden. Schnell kommt der Gedanke auf, dass das Neugeborene vielleicht doch lebendig zur Welt gekommen ist und mutwillig getötet wurde. Skylar wird festgenommen. In der Vorbereitung zum Prozess werden die Knochen des Babys nochmal genauer betrachtet. In weiteren Untersuchungen können keine Anzeichen für eine Verbrennung festgestellt werden. Es scheint sich bei der ersten Einschätzung glücklicherweise um einen Irrtum zu handeln. Aber für die Staatsanwaltschaft steht trotzdem fest, dass Skylar niemals vorhatte, dieses Kind zu behalten. Nach der Geburt geht sie sofort ins Fitnessstudio und trainiert. Nur Tage später schreibt sie ihrer Mutter, dass sie ihren alten Bauch wieder zurück hat und dass sie darüber sehr, sehr glücklich ist. Niemals möchte sie es zulassen, dass er wieder so wird wie zuvor. Also, dass er so wird, als sie schwanger war und ihre Tochter im Bauch getragen hat. Deswegen glaubt die Anklage auch nicht, dass das Kind wirklich tot zur Welt gekommen ist. Sie glauben, dass Skylar einfach ihr altes Leben und ihren Körper und all das zurückhaben wollte und dass sie das Kind einfach getötet und beerdigt hat. Ein Kind passte der Anklage nach einfach nicht in den Moment und in die Lebensplanung der 18-Jährigen. Durch die Autopsie kann aber nicht festgestellt werden, ob das Baby eine Lebendgeburt war. Vor Gericht glauben die Geschworenen die Version der Verteidigung. Skylar hat nach diesen Schilderungen das Mädchen zur Welt gebracht, es starb aber bei der Geburt. Aus Verzweiflung und um alles zu vertuschen, hat sie ihre Tochter dann im Garten vergraben. Skylar wird also von den Anschuldigungen des Mordes und Totschlags freigesprochen. Lediglich für die Misshandlung einer Leiche muss sie sich verantworten. Die maximale Strafe für dieses Vergehen liegt in Ohio bei einem Jahr Haft. Was ich mich frage, ist, warum passiert so etwas? Wie kann es dazu kommen? Skylar und Alexi haben sich ja beide dazu entschieden, ihre Schwangerschaften zu verheimlichen. Beide wussten anscheinend monatelang selbst nichts davon. Alexi behauptet ja, erst bei ihrer Ankunft im Krankenhaus von ihrer Schwangerschaft erfahren zu haben. Und trotzdem, warum mussten die Babys sterben? Klar, eine Schwangerschaft ist keine leichte Sache. Und in vielen gesellschaftlichen Kreisen ist es sehr, sehr schwer, das zuzugeben. Zuzugeben, dass man Sex hatte. Zuzugeben, dass man schwanger geworden ist. Ich kann mir kaum ausmalen, unter welchem Druck viele junge Menschen da stehen, weil sie das Gefühl haben, zu Hause nicht darüber reden zu können. Und ganz ehrlich, schauen wir uns mal die Generation vor uns an. Gerade das Thema Sexualität ist häufig tabuisiert worden. Und da hat man dann häufig das Gefühl gehabt, man darf da nicht drüber reden. Das muss totgeschwiegen werden. Natürlich gibt es auch sehr aufgeschlossene und offene Menschen in jeder Generation. Aber ihr wisst, was ich meine. Besonders in westlichen Gesellschaften werden Schwangerschaften erst ab einem bestimmten Alter als angemessen angesehen. Ich merke es an mir selbst. Ich bin mittlerweile 25 Jahre alt. Ja, es ist wahr. Und wenn ich jetzt schwanger werden würde, hätte ich trotzdem das Gefühl, oh mein Gott, das wäre viel zu früh. Dabei ist es in anderen Kulturen vollkommen normal, mit Anfang 20 eine Familie zu gründen. Selbst mit 25 hätte ich noch das Gefühl, dass meine Familie vielleicht denken würde, jetzt schon? Ein Baby stellt einfach das ganze Leben auf den Kopf. Es ist eine große Veränderung. Es geht um einen ganzen Menschen dabei. Einen Menschen, der versorgt werden will, um den man sich kümmern muss, der zur Schule muss, der morgens fertig gemacht werden muss, der Schulbrote braucht und der viel kostet. Vielleicht dachten Skylar und Alexi, dass sie damit ihr ganzes Leben ruinieren würden. Dass ein Kind alles so sehr verändern würde, dass es niemals wieder so werden würde wie damals. Und das ist ja auch total fein, wenn man für sich entschließt, dass ein Kind nicht zu dem eigenen Leben passt oder nicht zu dem aktuellen Zeitpunkt passt. Aber es gibt Möglichkeiten, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Zum Beispiel kann man sein Kind nach der Geburt kurzfristig in eine Pflegefamilie geben. Und vielleicht merkt man irgendwann, dass man jetzt bereit ist für das Kind und dass man sich kümmern möchte und kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das Kind zur Adoption freigeben. Das Baby kommt im besten Fall dann zu lieben Adoptiveltern und wird von ihnen aufgezogen. Häufig sind das dann Menschen, die selber keine Kinder bekommen können und sich sehr über ein Baby freuen, sich sehr bereit dafür fühlen. Wenn man komplett anonym bleiben möchte und einem das alles zu viel ist, dann ist auch eine anonyme Geburt möglich. Danach kann das Kind ebenfalls zur Adoption freigegeben werden. Außerdem gibt es in vielen Städten Babyklappen. Da kann man Kinder abgeben, ohne dass man mit jemandem reden muss, ohne dass man Fragen gestellt bekommt, wenn das die Angst ist. Es ist also möglich, sich und dem Baby zu helfen und sich medizinisch unterstützen zu lassen. Wenn Skylar oder Alexi das gemacht hätten, dann würden die Kinder heute vielleicht noch leben. Es gibt ganz bestimmt viele Situationen, die eine Schwangerschaft für eine Frau unfassbar kritisch machen und sie in eine scheinbar aussichtslose Lage bringen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man über diese Möglichkeiten spricht, dass man sich vor Augen führt, dass man nicht alleine ist, auch wenn es sich so anfühlt. Es gibt Aufnahmestellen, es gibt Beratungsstellen und das sind Menschen, die einem nur Gutes wollen. Skylars Eltern sagen, dass sie ihre Tochter in allen Lebenssituationen unterstützt hätten. Und genau so sollte es doch sein. Eine ungeplante Schwangerschaft ist am Anfang vielleicht ein Schock, wenn niemand damit rechnet und es einfach passiert, besonders wenn das schwangere Kind noch zur Schule geht. Aber so ist es manchmal, so kann das Leben laufen. Und wer weiß, vielleicht denkt man irgendwann zurück und findet, dass das der Beginn der schönsten Zeit überhaupt war. Es gibt viele Wege, mit all dem umzugehen. Aber der einzige Weg, der auf gar keinen Fall richtig ist, ist, sich damit einfach nicht auseinanderzusetzen und sich nicht behandeln zu lassen, weil das ist sowohl für das Baby als auch für den eigenen Körper unfassbar gefährlich. Skylar hatte anscheinend die Chance auf Hilfe, wenn sie ihren Eltern nur davon erzählt hätte. Und selbst Alexi hatte ja im Krankenhaus jede Möglichkeit auf Hilfe und Unterstützung. Selbst wenn sie nichts von der Schwangerschaft wusste, dann hätte sie dort einem Arzt Bescheid geben können. Innerhalb von 18 Minuten bringt sie ihr Kind auf die Welt und versucht diese Erlebnisse dann einfach zu ignorieren und zu verstecken, so wie in den Monaten zuvor. Sie zeigt kaum Gefühlsregungen, als sie aus dem Badezimmer kommt. Sie wird sogar viele Male gefragt, ob alles okay ist, während sie im Badezimmer ist und auch danach. Und jedes einzelne Mal wäre eine Chance darauf gewesen, zu sagen, was passiert ist. Menschen ins Badezimmer zu schicken, die das Baby vielleicht doch noch hätten retten können. Aber Alexi schweigt. Vor Gericht muss sie sich für ihr Vergehen verantworten. Die Obduktion des Babys ergibt, dass der kleine Junge Luft in der Lunge hatte. Das heißt, dass er bei seiner Geburt vermutlich lebte. Vielleicht ist das Kind erstickt, weil es in der Mülltüte, in die er gesteckt wurde, nicht atmen konnte. Die Polizisten fahren am 10. Mai 2023 zu Alexis Elternhaus, um sie zu verhaften. Dort angekommen, öffnet die Mutter die Tür. Sie fragt die Beamten mehrmals, weshalb wird sie verhaftet? Weshalb wird sie verhaftet? Für was? Für was? Für was?
What is she under arrest for? No, I'm not bringing her out here yet. Let me know what she's under arrest for.
Sie weigert sich, ihre Tochter zu holen, will den Haftbefehl sehen und macht fast den Anschein, als ob sie überhaupt nicht verstehen würde, was die Polizei nun von Alexi möchte.
It doesn't matter if she's over the age of 18. This is my house. You have a right. You have to show me that warrant.
Sie wirkt hysterisch und wütend. Alexi wird aber trotzdem mitgenommen und verhaftet, wegen Mordes ersten Grades, Kindesmisshandlung und Unterschlagung von Beweisen. Trotz dieser schweren Anklagepunkte darf Alexi gegen eine Kaution gehen. Für umgerechnet 92.000 Euro ist sie dann wieder auf freien Fuß. Diese Entscheidung wird auch damit begründet, dass bei der jungen Frau kein Fluchtrisiko besteht. Durch ihre Freilassung auf Kaution ist es Alexei möglich, ihren Abschluss zu machen. Tatsächlich geht sie auch 3 Monate nach dem Tod ihres Babys mit ihrem Freund Devin, dem Kindsvater, auf ihren Abschlussball. Nur Wochen nach diesen Ereignissen im Krankenhaus stehen die beiden Arm in Arm, gekleidet in Ballkleid und Anzug, zusammen und lächeln in die Kamera. Wenn man das Bild sieht, ist es unvorstellbar, dass die beiden gerade ihr Kind verloren haben. Vor Gericht muss bewiesen werden, dass Alexei das Baby wirklich selbst getötet hat und es lebend zur Welt gekommen ist. Im August 2023 gibt es eine erste Anhörung in diesem Fall. Es ist eine Online-Anhörung per Videochat. Bei so einer Anhörung können von den Anwälten Anträge gestellt und Details besprochen werden, wie die Kaution oder die Zulassung von Beweismitteln oder auch die Aufnahme des Verfahrens insgesamt. Bei diesem Termin werden die Todesumstände des Babys diskutiert. Alexis Anwalt kündigt an, dass er bei dem Prozess ihre Unschuld beteuern wird. Die junge Frau sitzt währenddessen hinter ihm auf einem Stuhl und schaut ernst in Richtung Kamera. Ihr Anwalt wird wohl vor Gericht bei ihrer Geschichte bleiben, bei der Geschichte, dass sie nichts von der Schwangerschaft wusste. Außerdem sieht der Anwalt eine Schuld beim Krankenhaus. Das Personal hat Alexei aufgrund ihrer Rückenschmerzen verschiedene Medikamente gegeben. Dort soll der jungen Frau unter anderem Morphium verabreicht worden sein. Das ist ein sehr starkes Schmerzmittel, das dem Baby potenziell geschadet haben könnte. Morphium kann nämlich zu starken Atemproblemen führen. Alexis Anwalt behauptet, dass ein toxikologischer Bericht zeige, dass das Baby bei der Geburt 0,19 Nanogramm Morphin in seinem Körper hatte. Anscheinend wurde das Kind laut dem Anwalt auch positiv auf Covid getestet, was ja auch zu Atemnot führen kann. Der Anwalt ist überzeugt davon, dass nicht Alexi ihr Baby getötet hat, sondern diese Umstände die Todesursache sind. Laut ihm sind die Methoden, mit denen das Baby bei der Obduktion untersucht wurde, außerdem veraltet und dadurch nicht komplett aussagekräftig. Die Staatsanwaltschaft ist aber wiederum von Alexis Schuld überzeugt. Sie behaupten, dass sie ihr Baby erwürgt hat. Der richtige Prozess in dem Fall steht noch aus und wird wahrscheinlich im August 2024 stattfinden. So ein Termin kann sich aber immer noch mal ändern. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. In Alexis Fall kommt einem einfach so vieles seltsam vor. Besonders, dass keiner von der Schwangerschaft gewusst haben soll. Dass niemand etwas vermutet haben will. Das erscheint so unwahrscheinlich. Besonders, wenn man sich das Foto in den Cheerleader-Klamotten anschaut. Und selbst wenn Alexi es nicht selbst wusste, wusste sie es spätestens bei der Geburt ihres Kindes in der Krankenhaustoilette. Oder schon etwas vorher, als man ihr den positiven Schwangerschaftstest unter die Nase gehalten hat. Sie hat sich selbst dazu entschieden, es weiterhin zu verschweigen, zu verdrängen und dem Kind die Möglichkeit auf eine medizinische Versorgung zu verwehren. Auch später, als man das Kind gefunden hat, scheint die Reaktion von Alexi und ihrer Familie so seltsam. Sie sind emotional unterkühlt. Es scheint so, als würden sie es gar nicht ernst nehmen. Als würde sich niemand mit diesem Baby wirklich auseinandersetzen wollen. Als würde niemand verstehen, dass da gerade ein kleiner Junge gestorben ist. Alexi und Skylar sind noch sehr jung gewesen, als sie schwanger geworden sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass in beiden Fällen eben auch dieser gesellschaftliche Druck eine große Rolle gespielt hat. Die Mädchen hatten vielleicht Angst vor ihren Eltern, Angst vor der Zukunft, Angst vor der Meinung anderer. Aus dieser Angst heraus haben sie dann aber große Fehler begangen. Sie haben dadurch ihr eigenes Leben in Gefahr gebracht und das einer anderen Person höchstwahrscheinlich beendet. Das alles macht mich so unfassbar traurig, weil es eben so viele Menschen gibt, die sich ein Baby wünschen, mehr als alles andere und die diesen Wunsch noch nicht erfüllt bekommen haben. Und ich finde, gerade deswegen sind Optionen wie die Babyklappe, Babynester, Adoption, Pflegefamilien ja so etwas Tolles. Weil es gibt Menschen, die ganz viel Liebe haben für diese kleinen Wesen, die später selber mal tolle Menschen werden. Und es gibt Lebensumstände, in denen man sich nicht um Kinder kümmern kann. Dafür habe ich absolutes Verständnis. Aber man darf die Dinge nicht verdrängen, vor allem wenn es dabei um andere Menschen geht. Und man muss sich aufklären, wenn man das Gefühl hat, zu Hause keine Unterstützung, keine Hilfe zu bekommen, dann muss man sich die woanders suchen. Man muss in die Verantwortung gehen, auch wenn es gruselig ist, auch wenn es einem Angst macht und man nicht genau weiß, wie das alles irgendwann mal wird. Aber der Gedanke, dass diese Babys in einer liebevollen Pflegefamilie ein schönes Leben hätten führen können, sollten sie denn gesund zur Welt gekommen sein, das macht mich einfach unfassbar traurig. Und deswegen könnt ihr dieses Video auch sehr, sehr gerne teilen. Ich glaube, dass viele Menschen immer noch gar nicht wissen, welche Optionen bei einer ungewollten Schwangerschaft bestehen. Und das ist total wichtig, dass wir darüber reden, auch wenn es nicht das angenehmste Thema ist. Ihr Lieben, das war heute ein harter Brocken. Ich hoffe, ihr habt den gut verdaut und bin sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Und ich drücke euch alle, passt auf euch auf, verdrängt die wichtigen Sachen nicht. Das ist ganz wichtig. Und wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!